wenn liebe Menschen, die einem nahe stehen, die man schätzt und liebt, durch schwierige Zeiten gehen, dann geht es mir so, dass ich das nicht einfach wahrnehme und dann in meinem Innern denke, wie gut, dass es mich nicht erwischt hat, nochmal davongekommen sozusagen, sondern möchte versuchen, so gut es geht, mich ein bisschen in ihre Lage hineinzudenken. Und zurzeit gehen einige Geschwister aus unserer Gemeinde durch schwierige Zeiten, dunkle Zeiten. Ich denke an Familie Gehring, ich denke an Matthias Kepler, ich denke an Gudrun und Alfred, auch an andere, die ich jetzt nicht mit Namen nenne. Wenn wir in Krisen hinein geraten, wird uns erst recht bewusst, wie zerbrechlich unser Leben ist, wie schnell sich etwas grundlegend ändern kann. Meistens versuchen wir diese Tatsache, dass unser Leben so zerbrechlich ist, zu verdrängen. Und ich denke, das ist eigentlich ein Geschenk. Es ist eine Gnade, dass wir das können. Trotzdem, früher oder später erleben wir doch Dinge, die uns aus unserem Gleichgewicht bringen, die uns Schmerzen bereiten, die viele Fragen aufwerfen und wir stehen machtlos da. Wir fühlen uns bedrängt und beängstigt, vielleicht sogar von Gott verlassen. Wie reagieren wir in solchen Situationen, wenn Leid uns überschüttet? Der Joe hat es schon eingeblendet. Ein bisschen zu früh, Joe. Es lenkt schon ab. Aber ist okay. Wir wollen heute einen Psalm betrachten. Für mich persönlich ist das Buch der Psalmen besonders in den schattigen Stunden meines Lebens besonders dann sehr lieb geworden. Gerade in den Zeiten, wo man den Eindruck hat, die Kontrolle zu verlieren und Gott gar nicht eingreift, sondern eher weit weg erscheint. Und diese Lieder, sie widerspiegeln Erfahrungen, die allen Menschen vertraut sind. Sie bringen in einer großartigen poetischen Sprache die Gemütsbewegungen, die persönlichen Gefühle, die Einstellungen, die Verzweiflung, aber auch die Hoffnung zum Ausdruck, die Menschen haben, die diesen Gott Jahwe kennen. Und ich möchte in dieser Botschaft mit uns diesen Psalm betrachten. Er ist mir letzte Woche erneut sehr kostbar geworden. Psalm 43. Eigentlich gehören die Psalmen 42 und 43 zusammen, waren ursprünglich ein Lied, gesungen von den Söhnen Koras. Und es geht in diesem Lied, um dieses ganze Lied, 42 und 43, um das Verlangen nach Gott in einer geistlichen Depression, die ausgelöst ist durch eine schwierige Situation. Und dieser Doppelpsalm 42 und 43 ist meiner Meinung nach einer der ergreifendsten Sehnsuchtslieder des ganzen Psalters. Aber er ist auch ein Trostpsalm für jeden, der durch eine schwierige Zeit geht, vielleicht auch durch eine Nacht der Seele geht. Lass uns also Psalm 43 lesen. Es ist sozusagen die dritte Strophe dieses Liedes. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Verschaffe mir Recht, o Gott, und führe du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich vor dem Mann, der betrügt und Unrecht übt. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Warum nur hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Sende mir dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe, dich, meinen Gott. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Geschwister, ich glaube, wenn wir genauer uns diesen Psalm ansehen, dann können wir darin die Hauptbestimmung unseres Lebens erkennen, zum einen. Und zum anderen werden uns hier, glaube ich, auch einige praktische Schritte gezeigt, die uns dann helfen können, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott sich von uns zurückzieht, wenn wir den Eindruck haben, dass er sich von uns entfremdet und wir ihm gar nicht mehr nahe stehen. Gleich in Vers 1 hören wir etwas von der akuten Lebenssituation des Psalmisten. Und in Vers 2 beschreibt er dann, was in seinem Herzen, in seiner Seele vor sich geht. Vers 1, verschaffe mir Recht, o Gott, und fühle du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich vor dem Mann, der bedrängt und der mich betrügt und Unrecht übt. Was diesen Psalm ein Krisenpsalm macht, ist eben die Tatsache, dass der Psalmist Feinde hat, die sein Leben bedrohen. Es sind gottlose Menschen, die keine Güte mehr kennen und die vor Betrug und Unrecht nicht zurückschrecken. Was sie genau tun, das wissen wir nicht, aber der Schreiber fühlt sich bedrückt, bedroht, im Dunkeln, zu Unrecht behandelt. Und dann in Vers 2 beschreibt er, was seine Seele fühlt. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Warum nur hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Was fällt euch auf in diesem Vers? Ich denke, wir erkennen hier, wie sein Herz eigentlich geteilt ist. Könnt ihr das sehen? Und deshalb habe ich diesen Psalm eigentlich umschrieben, geistliche Hilfe für ein geteiltes Herz. Eine gespaltene, geteilte Seele, das ist eine Erfahrung, die immer wieder in den Psalmen auftritt. Wir werden das noch in Vers 5 sehen. Und weil das eine immer wieder auftretende Erfahrung ist, auch im Leben eines Menschen, der eine Beziehung zu Gott hat, können wir verstehen, dass der Psalmist, so wie im Psalm 86, 11 betet, einige mein Herz, bringe es wieder zusammen. Das Herz des Psalmisten ist geteilt. Denn in dem einen Satz von Vers 2 heißt es, denn du bist der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Und dann in dem nächsten Satz lesen wir, warum hast du mich verstoßen? Warum muss alles so dunkel sein um mich? Warum muss ich traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Ein Teil seines Herzens, so scheint es, weiß, dass Gott auch in den unsichersten, gefährlichsten, dunkelsten Situationen des Lebens die Zuflucht ist. Und in dem Psalm, da kommt dieses Wort Zuflucht 37 Mal vor und es hat den Sinn einer Grundsatzentscheidung für Jahwe, der über allem steht und der letztlich die absolute Sicherheit bietet. Der Psalmist weiß, Gott hat mich nicht verlassen und ich habe ihn nicht verlassen. Gott ist mein Beschützer. Aber zur gleichen Zeit kann er nicht verstehen, warum Gott es zulässt, dass er so bedrängt und bedrückt wird von diesem Feind. Und wenn er sagt, warum hast du mich verstoßen, dann sagt er im Grunde, warum hast du mir den Rücken gekehrt und lässt es zu, dass dieser Feind meinem Leben jetzt so viel Leid zufügt. Du bist doch meine Zuflucht. Und ich bin 100-mal zu dir gekommen und habe dich angefleht. Aber dieses Mal ändert sich nichts. Es scheint so, als würde sich der Feind über mich erheben und ich leide immer noch unter der Gewalt seiner Bedrohung. Ich sehe nur Dunkelheit und gehe trauernd einher. Ich denke, liebe Schwester, ein geteiltes Herz zu haben, ist nicht eine ungewöhnliche Erfahrung, auch unter uns Christen heute. Damit will ich nicht sagen, dass es eine gute Sache ist, ein zerrissenes Herz zu haben oder dass wir diese Erfahrung haben sollten. Ich sage nur, die meisten Christen kennen diese Erfahrung. Eigentlich bin ich überzeugt, alle Christen machen an irgendeinem Punkt ihres Lebens die Erfahrung eines geteilten Herzens. Denken wir doch nur an den Mann in Markus 9, Vers 24, der zu Jesus kommt mit seinem besessenen Jungen und der ausruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder auch Paulus macht diese Erfahrung und wir kennen alle die Stelle aus Römer 7, wo er schreibt, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich bin sicher, die meisten von uns wissen genau, was es bedeutet, ein geteiltes Herz zu haben. Und vielleicht erleben manche von euch gerade jetzt so eine beißende, bedrohliche Situation. Und das Herz ist geteilt. Man weiß einerseits, Gott ist meine Zuflucht, aber man fühlt sich nicht beschützt von ihm. Schauen wir uns an, was dieser Mann im Psalm 43 in seiner Situation tut. Er hat ein geteiltes Herz. Gibt es eine geistliche Hilfe für ein zerrissenes Herz? Der Psalm gibt uns eine Antwort. Wir sehen hier, was der Psalmist in seiner Situation tut. Die Gnade Gottes hat ihn davor bewahrt, sich nicht ändern zu wollen. Sie hat ihn auch davor bewahrt, nicht mehr beten zu können. Und er beginnt sein Lied, indem er zu Gott schreit. Schaffe mir Recht, oh Gott, führe meinen Rechtsstreit gut zu Ende, verteidige mich, hilf mir in dieser bedrohlichen Situation. Er fleht also Gott an, die äußeren Umstände, die gegenwärtige Situation zu ändern. Mach den Feind zunichte. Gib mir den Sieg. Es ist nicht verkehrt, Gott anzuflehen, uns von unseren Feinden zu retten, egal ob die Feinde irgendwelche Menschen sind oder irgendwelche Krankheiten oder irgendetwas Bedrohliches, dass wir wie einen Feind empfinden, der uns kaputt machen will. Es ist richtig und gut, für Befreiung und Errettung und Heilung zu beten. Und so betet der Psalmist darum. Aber das ist nicht seine wichtigste Bitte. Er tut auch noch zwei andere Dinge und die gehen viel tiefer und sind viel wichtiger. Ich sage das aus dem Grund, die Bitte um Errettung und Befreiung von den Feinden sie entspringt aus einem ganz natürlichen Verlangen. Auch Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, die kein geistliches Leben in sich haben, die nicht Christen sind, sie sehnen sich in einer schwierigen Situation nach Befreiung und Heilung. Und meistens erinnern sie sich in so einer Situation auch an Gott. Und man sagt, Herr, hilf, oder Gott, hilf. Jeder möchte von dem Feind, der einen bedroht und bedrückt, errettet werden. Es ist also ein ganz normales, natürliches, menschliches Verlangen, aus einer dunklen, bedrohlichen Situation herauszufinden, befreit zu werden und den Feind besiegt zu wissen. Man braucht keine geistliche Energie, um diese Bitte, dieses Verlangen auszusprechen. Jeder möchte vom Feind errettet werden. Aber die anderen zwei Dinge, die der Psalmist hier tut, die sind nicht natürlicher Art. Das kann nicht jemand sagen ohne das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben. Und diese zwei Dinge, die gehen viel tiefer und sind auch viel wichtiger als nur das Verlangen, von der äußeren Situation befreit und errettet zu werden. Was sind die zwei Dinge? Was tut dieser Mann, der den Psalm schreibt? Zuerst spricht er zu Gott in den Versen 3 und 4 und er bittet Gott, ihn nicht nur aus den Schwierigkeiten herauszuführen, sondern er bittet auch darum, damit er Gott selbst erkennt, beziehungsweise er betet zu Gott seiner Jubelfreude. Er betet zu Gott, damit Gott ihn wieder hinführt, wo er Gott als seine Jubelfreude erkennen kann. Und zweitens spricht er zu seiner eigenen Seele in Vers 5 und fordert seine Seele auf Gott zu hoffen. Das sind zwei Dinge, die, wie ich glaube, der Teufel niemals tun würde. Es sind auch zwei Dinge, die unsere menschliche, gefallene, selbstverliebte Natur niemals tun würde. Lasst uns diese Verse etwas genauer anschauen, denn ich glaube, hier finden wir auch Anweisungen, die uns zeigen, was auch wir tun können, wenn wir uns von Gott verlassen fühlen. Und es sind Anweisungen, die viele von uns sicherlich schon oft befolgt haben und erleben durften, dass sie uns helfen können, wenn unser Herz geteilt ist. Der Psalmist redet also zu Gott im Gebet. Sende mir dein Licht und deine Treue, damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Und eigentlich heißt es hier wörtlich, zurückkommen zu dem Gott, der meine Jubelfreude ist. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe, dich meinen Gott. Das ist ein wunderbares Gebet. Es zeigt uns einen Mann mit viel geistlicher Erfahrung, seine Wortwahl, seine Weltanschauung, wie er die Realität sieht, die Reihenfolge seiner Gedanken, die Gottzentriertheit seiner Aussage, die Tatsache, dass er den heiligen Berg Zion kannte und welche Gefühle in ihm wach werden, wenn er an das Heiligtum denkt, das zeigt uns hier einen Mann, der Gott kennt und der Gott liebt. Er hat schon manches mit Gott erlebt und auch schon Erfahrungen mit Gott gehabt. Es ist nicht erstaunlich, dass auch solche Menschen, die Gott kennen und vielleicht auch schon viele Jahre eine Beziehung zu ihm haben, mit ihm unterwegs sind, ein geteiltes, ein zerrissenes Herz haben können und sich so fühlen können, als wäre Gott ihnen ganz fern und als hätte er sie verworfen. Warum muss ich trauernd einhergehen? Warum muss ich diese Dunkelheit erleiden? So klang das noch am Anfang. Und jetzt, in diesem zweiten Teil des Gebets, da ändert sich der Fokus. Die Bitte um Befreiung, um Errettung von den Feinden, die tritt etwas in den Hintergrund. Es scheint so, als wäre nicht das das Wichtigste für den Psalmschreiber. Geheilt zu werden vom Krebs, verschont zu bleiben vom Unwetter oder von irgendeiner anderen Naturkatastrophe, herauszukommen aus der Arbeitslosigkeit, Recht zu bekommen in einem Rechtsstreit, all das sind nicht unwichtige Dinge. Aber sie sind nicht das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste ist, dass Gott unsere Jubelfreude ist und bleibt. Was ist deine Jubelfreude? Was ist meine Jubelfreude? Ist sie wirklich Gott? Eine einfache Frage, die manchmal ganz schwierig zu beantworten ist. Etwas viel Größeres steht hier auf dem Spiel. Es gibt einen viel größeren Sieg zu gewinnen, als den Sieg über irgendwelche Menschen oder Katastrophen oder Krankheiten oder Krebs. Gesund zu werden ist kein geistliches Verlangen, es ist ein natürliches Verlangen. Und es ist nicht falsch, dieses Verlangen zu haben und auch auszusprechen. Aber, und das ist wirklich nicht einfach zu hören und anzunehmen, es ist nicht einmal einfach, es für mich hier auszusprechen, ehrlich gesagt, wenn man krank ist. Es ist nicht die Hauptsache, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Früher oder später, und es ist einfach so, auch wenn wir diese Wahrheit verdrängen, werden wir alle sterben. Ich möchte niemanden den Sonntag verderben. Ich bin jetzt 49 Jahre alt, noch 49 Jahre alt. Und vielleicht denken manche, die älter sind, naja, der ist noch nicht so alt. Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Ernst Mayr, der diese Gemeinde gegründet hat, mein Vorgänger, er ist mit 52 Jahren heimgegangen. Es bleibt mir nicht mehr viel, um dieses Alter zu erreichen. Unser Leben, es ist doch so zerbrechlich. Keiner von uns hat die Garantie, wirklich alt zu werden. Heute noch fühle ich mich gut und ich denke, ich bin gesund. Und in einer Woche kann sich das Leben grundlegend ändern. Und ich weiß das aus Erfahrung. Vor 7 Jahren, als ich diesen Notfall hatte, diesen Ilius, angehenden Ilius, das war von jetzt auf gleich. Plötzlich diese unbeschreiblichen Schmerzen. Oder man geht zu einer Routineuntersuchung und hört plötzlich eine schlechte Diagnose von seinem Arzt. Oder ich werde von irgendeinem Autofahrer angefahren, der eine rote Ampel übersieht und 3 Wochen später bin ich tot. Mein Vater, der so starb, wurde 73 Jahre. Er war also 38 Jahre älter als ich. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Alter von 73 Jahren erreichen werde. Und wenn ich so durch die Reihen schaue, wie viele von uns werden in 38 Jahren überhaupt noch unterwegs sein? Wir befinden uns alle, ich meine hier unterwegs sein, dieser Welt, wir befinden uns auf einer Reise. Auf einer Reise nach Haus. Und wenn unser Herr nicht bald kommt, werden wir sterben. Und wir werden begraben und nicht mehr sein. Aber der wichtigste Kampf in diesem Leben ist nicht der, dass wir von allen unseren Feinden, auch unserem letzten Feind, dem Tod, errettet werden, sondern es gibt noch einen anderen Kampf. Und der Psalmist, der hat diese Bitte, verschaffe mir Recht, oh Gott, hinter sich gelassen an diesem Punkt. Das ist nicht eine unwichtige Bitte. Es ist der Schrei seines Herzens. Aber es ist nicht das Wichtigste. Es gibt einen viel wichtigeren Kampf und den kann man gewinnen, auch wenn man stirbt. Um diesen Sieg ringt der Psalmist in den Versen 3 und 4. Sein Gebet, denke ich, führt ihn hier durch 4 Phasen. Lass uns nochmal genauer hinschauen. Zuerst bittet er Gott um Licht und Wahrheit. Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten. Er bekennt, dass er Licht braucht. Warum denn? Weil er in der Dunkelheit ist. Und in der Dunkelheit ist sein Herz geteilt. Einerseits weiß er, Gott verstößt diejenigen nicht, die bei ihm Zuflucht suchen. Ein Schild ist dafür alle, die sich bei ihm bergen. Psalm 18. Andererseits fühlt er sich verlassen. Warum hast du mich verworfen? Warum hast du mich verlassen? Warum muss ich trauen, dein Hergehen, bedrückt durch diesen Feind? Ich denke, was dieser Mann hier sagt, ist Folgendes. Ich weiß, Gott ist die Quelle des Lichts. Ich weiß, Gott ist die Quelle aller Wahrheit, aber ich kann das nicht fühlen. Sehr viele Menschen haben diese Erfahrung. Sie sagen, ich weiß, dass Gott treu ist. Ich weiß, dass er mich liebt. Und wir haben alle vorher dieses wunderschöne Lied, diese alte Hymne gesungen. Von der Treue Gottes. Bleibend ist deine Treue. Ich weiß, dass Gott treu ist, aber ich fühle nichts in diesem Augenblick. Gott ist objektiv meine Zuflucht, aber subjektiv fühle ich mich verworfen. Ich spüre Gottes Nähe nicht. Der Psalmist weiß, die Ursache, warum er nichts fühlt, ist die Dunkelheit. Und deshalb bittet er Gott um Licht und Wahrheit. Das ist die erste Phase seines Gebets. Und als ich das las, wurde ich an das Gebet des Paulus in Epheser 1, Vers 18 erinnert. Dort betet er auch für die Epheser, dass Gott die Augen ihres Herzens erleuchte, damit sie erkennen, was die Hoffnung ihrer Berufung ist. Die Augen des Herzens, sie brauchen Licht, geistliches Licht, Licht von Gott. Er betet also um geistliche Erleuchtung. Was er braucht, ist nicht physisches Licht. Denn physisches Licht hilft unseren physischen Augen, physische Wirklichkeiten und Realitäten zu erkennen. Das geistliche Licht erleuchtet das geistliche Auge, die Augen des Herzens, sodass wir geistliche Wahrheiten oder Wirklichkeiten sehen können. Und wenn wir die wirklich erkennen können, dann sehen wir, wie wunderschön sie sind. Er betet also hier nicht mehr, dass Gott ihn bewahren möge von einem äußeren Feind, sondern von einem viel gefährlicheren inneren Feind, nämlich einer Dunkelheit, die dazu führen kann, dass die Welt plötzlich viel anziehender aussieht, als in Wirklichkeit ist, oder die auch dazu führen kann, dass wir zynisch werden und die Größe und die Schönheit Gottes nicht mehr richtig erkennen können. O Herr, betet er, sende dein Licht, und er fügt hinzu, und deine Wahrheit, denn Wahrheit ist das, was wir sehen, wenn das Licht kommt. Wahrheit ist das, was real ist. Sende Licht in meine Seele, lass mich erkennen, was wahr ist, und löse mich von allen Ambitionen und Illusionen. Die zweite Phase in seinem Gebet ist hier in Vers 3b und 4a. Ich habe sie so formuliert: Komm zu Jesus, deinem Erlöser. Denn er betet, dass das Licht und die Wahrheit ihn leiten sollen zur Wohnung Gottes. Das heißt zum Heiligtum. Das heißt zu dem Altar Gottes. Der Altar war der Ort, wo das Blut der Opfertiere vergossen wurde, um vor Gott Sühnung und Vergebung für das Volk zu bewirken. Mit anderen Worten, das Licht Gottes führt den Psalmisten zu der Wahrheit seiner Sündhaftigkeit und zu dem Ort der Versöhnung und Vergebung. Als Menschen des neuen Bundes wissen wir, wo der Altar Gottes ist. Es ist nicht der Tempel für uns. Es ist auch nicht ein Haus von Händen gemacht. Was ist unser Altar? EFG. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gekreuzigt und auferstanden ist und jetzt zu Rechten Gottes sitzt, um uns vor dem Vater zu vertreten. Das Licht des Evangeliums führt uns immer zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Es führt uns zum Kreuz. Das ist unser Altar. Und da werden unsere Herzen immer wieder erleuchtet. Und wir sehen unsere Sündhaftigkeit, aber auch die wundervolle Vergebung. Und dann betet der Psalmist, dass das Licht und die Wahrheit ihn zu Gott seiner Jubelfreude hinführen sollen. Und ich denke, das ist die dritte Phase dieses herrlichen Gebets. Er sehnt sich danach, Gott als seine Jubelfreude zu erfahren. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Und das, meine Lieben, ist die höchste Bestimmung in unserem Leben. Unsere höchste Freude, in Gott zu finden. Die höchste Bestimmung ist nicht die Vergebung, noch irgendeine gute Gabe, die wir von Gott empfangen, so sehr wir sie empfangen haben. Das höchste Ziel des Lebens ist Gott selbst, ihn zu erfahren als unsere Jubelfreude. Uns an ihm zu erfreuen, an dem, wer er ist, an seinen Eigenschaften, an ihm als Person. Und uns an ihm mehr zu erfreuen als an all den Gaben, das, glaube ich, ist die größte Freude, nach der wir uns eigentlich tief in unserem erneuerten Herzen alle sehnen. Jede Freude, die nicht Gott selbst im Zentrum hat, ist eine oberflächliche Freude, die einmal zerplatzen wird, wie eine Seifenblase. Ist das nicht erstaunlich? Hier ist ein Mann, der von Feinden bedroht und bedrängt wird, und doch weiß er, der letzte Kampf seines Lebens ist nicht der Kampf, um seine Feinde zu besiegen. Das ist nicht der wichtigste Kampf, um den Krebs oder irgendein anderes Leid zu besiegen. In dem allerletzten Kampf geht es darum, wird Gott meine Jubelfreude sein? Und ich denke, besonders in Zeiten der Dunkelheit, wenn alle unsere Stützen, die wir so und so zurechtgelegt haben, wegfallen, schenkt uns Gott eine große Chance, ihn zu suchen und auch ihn als unsere Jubelfreude neu zu erfahren, dass wir hinkommen, sagen zu können, wenn ich dich nur habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Du bist meine größte Freude. Und wenn ich an das Kreuz denke und an deinen Opfertod und an deine Liebe und an deine unvergleichliche Schönheit, dann empfinde ich tief in meinem Innern Frieden und Freude. Und dann will ich dir zujubeln. Und das bringt uns zu der letzten Phase dieses Gebets. Das Licht und die Wahrheit, sie fühlen dem Psalmschreiber hin, dass er seine Freude Ausdruck geben will. Durch das Lob Gottes, Vers 4b. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe. Dich, mein Gott. Echte, authentische Freude im Herrn führt immer zum Lob Gottes. Es führt zur Anbetung. Es ist wirklich so, wie C.S. Lewis das in seinem Buch über die Psalmen sagt: Wir loben gerne, was wir genießen, weil das Lob die Freude nicht nur ausdrückt, sondern erst vollkommen macht. Wir wurden geschaffen, um uns an Gott selbst mit überschwänglichem Lob zu erfreuen. Das ist das äußerste oder das höchste Ziel unseres Lebens. Nun wollen wir nicht vergessen, hier wird das Gebet eines geteilten Herzens beschrieben. Der Psalmist sehnt sich tief in seiner Seele nach einer tiefen Erfahrung mit Gott. Er will, dass Gott wieder seine Jubelfreude ist. Aber die Wirklichkeit ist, jenseits von Eden gibt es Zeiten, wo er sich verstoßen fühlt. In seinem Kopf weiß er, dass Gott ihn nicht verlassen hat, aber in der Dunkelheit, im Leid, in der Bedrohung fühlt er sich fern von Gott. Und was tut er, um diesem Gefühl entgegenzuwirken? Gibt es geistliche Hilfe für ein geteiltes Herz? Das erste haben wir gerade betrachtet. Er redet zu Gott. Er betet, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen die Augen meines Herzens erleuchten, damit ich dich als meinen Erlöser, als meine höchste Freude erfahren kann und dich um deiner selbst willen lobe und preise, mein Gott, der du allein meine Jubelfreude bist. Das zweite, was er hier tut, das sehen wir in Vers 5. Er redet zu sich selbst. Er redet Worte der Hoffnung zu seiner eigenen Seele. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Hier haben wir also diese Anweisungen, die uns helfen können, wenn unser Herz gespalten ist. Erstens, ich höre, rede zu Gott. Zweitens, rede zu deiner Seele. Rede zu Gott im Gebet und predige dir selbst das Evangelium der Hoffnung. Nichts ist wichtiger in solchen Zeiten für unseren Verstand, als das Evangelium uns selbst zu predigen. Martin Lloyd-Jones, er unterstreicht in seinem Buch Spiritual Depressions, geistliche Depressionen, wie wichtig es sei, sich selbst Hoffnung zu predigen. Er sagt dort, dass viel Elend in unserem Leben davon kommt, dass wir auf unsere inneren Sorgenstimmen hören, statt zu uns selbst zu reden. Und er empfiehlt, statt auf unser Selbst zu hören, dass schon am Morgen uns die Sorgen von gestern und auch von morgen in Erinnerung rufen will, sollen wir zu uns selbst, zu unserem Ich reden. Und er sagt eigentlich, wir sollen zu ihm predigen. Und ich denke, das ist der Grundtenor dieses letzten Verses. Predige Worte der Hoffnung zu dir selbst, auch wenn alle Umstände um dich herum Verzweiflung predigen. Sage deiner Seele, auch wenn die Dunkelheit anhält und die Bedrohung wächst, will ich auf Gott warten, will ich seinem Zeitplan vertrauen, denn er kommt nie zu spät. Und wie immer die äußere Situation sich jetzt noch verschärfen mag, ich weiß, eines Tages, wenn das Bild meines Lebens fertig ist, wenn jeder Strich und jede Farbe aufgetragen ist, werde ich den großen Meistermaler, meinen Gott, der meine Jubelfreude ist, loben und ihm danken und ihm sagen, du Herr, hast alles wohl gemacht. Wir sind am Ende dieser Botschaft. Und ich möchte euch ein kleines Geschenk mitgeben. Ich werde dieses Körblein durch die Reihen geben und ihr dürft euch gerne eine dieser Karten als Erinnerung mitnehmen. Als Erinnerung an diese Botschaft, an diesen Psalm. Im Hintergrund sieht man nur Schwarz. Und die zermürbende Frage, Wo ist Gott? Ich fühle mich verlassen und verworfen und bedrängt von dem Feind. Um mich herum ist es nur dunkel. Dunkelheit umgibt mich. Wo ist Gott? Nimm die Karte einfach zwischen deine beiden Handflächen. Forme deine Hände zum Gebet. Sprich zu ihm. Und sprich zu deiner Seele. Er ist auch im Dunkel. Und vielleicht wenn du nächste Woche unterwegs bist und du wirklich nur Dunkelheit siehst, erinnerst du dich an das Kärtchen. Du kannst es in deinem Geldbeutel mittragen und dann hol es raus und lege es zwischen deine Handflächen. Und ich hoffe, du hörst dann seine Stimme und du siehst diese Verheißung, die er dir hier gibt. Ich bin auch im Dunkel. Und er kennt unser geteiltes Herz und wird uns nicht loslassen. Und wir werden ihm noch danken für seine Hilfe. Er ist unser Gott. Lasst uns beten.